Attention. Das sind die Daily Nuggets auf sportradio360.de. Selten golden und ganz sicher nicht täglich, aber wir haben uns stets bemüht. Also meistens. Nun gut, zu besonderen Anlässen. Wie eben heute zum Thema Tennis. Die Daily Nuggets. Jetzt.
So, wenn jemand die Feste feiert, wie sie fallen, dann Sportradio 360 und der 46. Geburtstag des Tennispropheten Andreas Durieux wird jetzt feierlich begangen. Servus, Andi.
Servus, was du alles weißt, zum Glück dreht man es nicht um die Ziffern. Du hast natürlich vollkommen recht und die nächsten 2 Jahre, wenn man das bei der umgekehrten Variante lässt, wäre ich also marginal jünger, als ich heute geworden bin. Servus, dass man je so alt wird, das ist eigentlich ein Wahnsinn. Weißt du, ich weiß ja nicht, wie es dir geht oder euch zu Hause, aber irgendwie denke ich mir, früher habe ich immer gedacht, hoffentlich wäre ich einmal so alt, wie ich mich jetzt schon fühle. Aber wie ich mich jetzt fühle, so alt kann ich gar nicht werden, also nach hinten betrachtet. Aber ja, der Reigen der Feste wurde kurz unterbrochen, damit wir quasi eine Live-Schaltung machen können, jetzt mit München.
Ja.
Servus, lieber Jens.
Ein Mittagsschlaferl hilft, wie ich heute wieder gemerkt habe. Einfach, damit man nicht ganz so fertig durchs Leben geht. Weil es
aber
ist.
Du kannst ja da gar nicht mitreden in deinem jugendlichen Alter.
Es ist so viel los gewesen in der letzten Woche. Es hat, glaube ich, Montag, Dienstag, Mittwoch hätte es die Chance gegeben, dass man 3 Tage lang hintereinander nonstop Tennis schaut, weil das eben mit der Zeitverschiebung in Los Cabos, in Rio, in Doha und in Dubai so zusammengepasst hat. Ich weiß gar nicht, über welches Tournament, über welchen Spieler, Andi, womit magst du anfangen, bitte?
Ja, danke schön. Also mir ist es ja ähnlich gegangen, weil zuerst haben wir gedacht, eine furchtbare Woche, da haben wir gedacht, nein, weil es ist ja so viel, da haben wir gedacht, was ist denn eigentlich? Und im Zuge dieser Masse an Ereignissen, es wurde sogar der Challenger von Poe übertragen, wenn mich nicht alles täuscht, auf irgendein, also ich habe ja gehabt alles, was es gibt, durcheinander und dementsprechend tue ich mich auch schwer, das auseinanderzuhalten. Zumal es ja dann so ist, dass ich zwar keinen Nachmittagsschlaferl mache, aber es passiert mir schon, dass ich beim Kurzsport wegnicke.
Natürlich.
Und um halb zehn auf einmal wache ich auf, ja, zappe völlig willenlos durch die Gegend und muss aufbleiben, weil mich ein 17-Jähriger namens Fonseca oder so von den Socken haut, ja, weil der nämlich den Herrn Fies dort aus den Bock schießt, dass ich sowas noch nicht gesehen habe. Und da denke ich mir, Herrst, der ist Nummer 2 hinterm Schwärzler, allerweil unserer war schon so weit.
Ja, fangen wir vielleicht gleich damit an. Er war nicht der Einzige, der Joao Fonseca, letztes Jahr US Open Champion der Junioren, wer es nicht wusste, spielte also in Rio bis ins Viertelfinale, bevor er gegen Marino Navone, von dem ich ehrlicherweise noch nie was zuvor gehört habe, der dann ins Finale kommt, verliert in 3 Sätzen. Beeindruckend. Ich habe ja letztes Jahr, da hat es ja eine Pressekonferenz gegeben in Wien, wo der Schwärzler dort war. Der Jürgen war, glaube ich, nicht dort. Ich habe Jürgen zwar gesehen in der Stadthalle, aber ich glaube, bei der Pressekonferenz war Jürgen Melzer nicht dabei. Aber da hat der Joel schon gewusst, dass der Fonseca nicht in Australien spielen wird, weil er eben zu den Männern geht. Und damit wird Joel Schwärzler Nummer 1. Ist er Nummer 1 geworden bei den Junioren? Aber natürlich frage ich mich jetzt, und auch wenn man gesehen hat, was Jakob Menschik, sagt man Menschik oder Mensik? Ich bin mir nicht sicher.
Gute Frage. Ich hab einen Freund, einen langjährigen, naja, Freund, das ist so wie mit uns zwar. Also es ist
eine lose Bekanntschaft.
Liebhasse oder auch eine Hassliebe über die Jahre. Irgendwie, ja, also das ist der Bibi Menschik, ja. Der taugt mir auf der einen Seite, manchmal denke ich mir auf der anderen Seite ganz furchtbar. Und er denkt sich Ähnliches von mir, aber allerweil man polarisiert. Das ist ja schon auch eine Eigenschaft, die also nicht schlecht ist. Was war denn er? Ja, ich glaube, Menschik müsste er heißen, obwohl man Menschik schreibt, ja. Wenn man jetzt rein deutschsprachig denkt. Nicht?
Ist auch kein Hakel drüber, kein Hatschik drüber, gar nichts. Ist ja wurscht, aber jedenfalls Menschik oder Menschik ist, glaube ich, also er ist ganz sicher 2005, aber ich meine, er ist im September 18 geworden. Joel Schwärzler ist Ende Januar, Anfang Februar 18 geworden. Das heißt, das sind 4 Monate dazwischen. Aber wenn man natürlich, ja. Wenn man natürlich anschaut, wie die beiden körperlich benannt sind, dann ist da ein halbes Leben dazwischen. Der Menschik ist ein
Baum. Also ich weiß nicht, ich, Ja, ich habe das eigentlich nur so gesagt, weil mir ja auch ehrlicherweise der Vergleich mit dem Schwärzler fehlt. Also ich habe noch keine, ich habe einmal gesehen, eine Bundesliga-Partie, aber das ist ja nicht maßgeblich und das ist auch schon länger her. Also da, das kann man nicht, ich kann es nicht einschätzen und auch so nicht quer. Ich habe nur sagen wollen, dass das halt so ist. Und was mir bei diesen beiden genannten gefällt, sowohl der Brasilianer als auch der Tscheche, die haben ja eine Einstellung, also beide, ohne wirklich hochnäsig zu sein, völlig von sich überzeugt und trauen sich zu und haben das auch verbalisiert, dass sie da die ganz oben schlagen wollen und können. Also das ist ja schon einmal von einem Mindset her wirklich super und spielen aber auch so. Also ich meine, bei dem Menzig hat er gar nicht viel gefällt. Und wenn der alle rausgekegelt hat und wie, da zuerst hat sich, glaube ich, in der ersten Runde der Murray, der hat schon ans Karriereende gedacht, braucht er aber nicht angesichts so eines Rohdiamanten. Nur und der noch jüngere Brasilianer, der hat dann gesagt im Siegerinterview, das habe ich mir extra angehört, der hat gesagt, das ist, jetzt bin ich dort, wo ich hingehöre. Und das ist noch nicht der Plafond. Also ich will noch viel weiter. Und das hat mir halt gefallen. Also wirklich gefallen und auch, wie die aufgetreten sind. Ja. Jetzt kann man sagen, okay, beim Joao ist das vielleicht jetzt einmal ein erster Ausreißer gewesen, aber den Menzig, den hätte man schon länger auch am Radar haben können. Und der ist auch schon wesentlich konstanter, glaube ich. Ne? Und dann sind ja noch ein paar. Also diese Generation ist wirklich schon da. Das ist das.
Ja, der dritte im Bunde ist der Dino Prismic, der Kroate.
Richtig.
Der auch schon sehr gut spielt. Der hat allerdings gegen Leandro Riedi verloren bei jenem genannten Challenger in Po, was aber überhaupt keine Schande ist, weil der Riedi wirklich gut spielt in dem Jahr, obwohl er dann wiederum das Endspiel gegen Otto Virtanen verloren hat. Aber der Menzig hat ja bis jetzt 3 Erwachsenenturniere gespielt. US Open hat er sich qualifiziert und ist in die dritte Runde gekommen, glaube ich, oder bin mir ziemlich sicher. Australian Open genau das gleiche Bild. Und jetzt halt Doha, wo er nur spielen hat dürfen aufgrund dieser Ausnahmeregelung der ATP, dass sich die U20-Spieler, die besser als 250 klassiert sind in der Weltrangliste, ein Turnier aussuchen können, hat er sich Doha ausgesucht. Er hat erste Runde, also Murray war zweite Runde, erste Runde war Davidovic Fokina, auch kein Nasenbohrer. Und im Viertelfinale dann halt Rublev geschlagen. Und natürlich hat der Rublev ein bisschen mitgeholfen, aber das gehört halt immer dazu. Und im Halbfinale dann auch noch Gael Monfils. Also das richtig, ein richtig, richtig lässiges Turnier, weil ich finde, dass der Monfils wieder sehr gut spielt im Moment.
Ja, ja, und für mich war es dann schon auch ein Beweis der These, den ja nur die Profis also sagen immer wieder, also wie knapp das alles ist. Und wenn du da wirklich auslässt, ITF-Challenger dazwischen und auch 250er, auf einmal, oder ja, mag das auch 250er gewesen sein, habe jetzt nicht so genau geschaut, aber auch der Mikkelsen, weißt, wie die spielen und wen die dann dort schlagen, das ist halt schon sehr beeindruckend. Ja. Und da ist es dann schon auch nachvollziehbar. Ich meine, ja, wenn der Team sagt, wie knapp das alles ist in Wahrheit oft, ne?
Ja, das glaube ich ihm sofort.
Ja. Also da und dann natürlich, wenn diese Jungen hungrig sind und wirklich keinen Respekt haben und so spielen, wie sie es können, wenn sie besonders locker sind, dann ist das schon wirklich ein beachtliches Niveau. Und vor allem ist ja noch eines, das kann man keiner erzählen, ich glaube nicht, dass der Herr Fies, obwohl der auch jetzt noch sehr, sehr jung ist, den anderen gekannt hat irgendwoher. Ne? Mhm. Das ist dann schon, wie oft beeindruckt sind, weil der einfach gar nicht weiß, was kommt. Aber die ganze Woche, also das hat ja dann auch, wenn man jetzt das weiterspielt, und wir werden natürlich das auch noch besprechen, da sind ja lauter Sieger dann zustande gekommen, mit denen man nie, also ich habe nie damit gerechnet, weiß nicht, wie es dir geht. Turniersieger
nämlich. Also ich habe Los Cabos, hätte ich das ganze Inventar, das hier auf meinem Aufnahmetisch steht, auf Alexander Zverev gesetzt.
Weil, ja, ich auch.
Ja, und dann hat eben, du sprichst Alex Mickelson an, der hat ja gegen Jordan Thompson, den späteren Turniersieger, 6-0, 4-1, 40-15 geführt und hat es noch verloren. Also der Thompson muss ja eigentlich schon, das war glaube ich sogar Achtel oder Viertel, bin mir nicht sicher, aber jedenfalls muss der Thompson da rausgehen. Gegen Zverev spielt er 3 Stunden 40 und den Rüd schlägt er dann in 2 Sätzen, gewinnt danach noch 2 Doppel, das erste gegen den Rüd und das zweite dann mit Purcell auch noch das Finale. Hätte ich nie und nimmer mit ihm gerechnet, genauso wenig natürlich wie mit der Frau Paolini in Dubai. Und wen haben wir noch gehabt? Na, der Baez, ich meine gut, sagen wir so, wenn wir das Draw durchgegangen wären in Rio und wenn man uns gesagt hätte, Alcaraz wird nicht gewinnen, wären wir vielleicht auf den Baez gekommen, oder?
Also ich noch immer nicht. Wobei, jetzt muss ich es langsam, jetzt muss ich den auf den Radar nehmen, ob ich will oder nicht. Ich habe es eh schon oft gesagt, ist für mich so ein kommender Schwarzmann, also fast der Klon von vielem, spielerisch aber auch natürlich von der Statur her. Und so ein klassischer Underdog, der aber manchmal wirklich, also der ich verstehe dann, wieso der den Team so wegschießen kann im Finale von Kitzbühel, weil das manchmal spielt der wirklich, und dann wiederum denkst du dir, naja, ist eigentlich auch nur ein biederer Handwerker. Also, aber auch das alles, was du jetzt gesagt hast und auch die Paulini Genesis, wenn wir das gegen die Kalinskaya dann noch einmal besprechen, das war ja auch so, dass eigentlich waren die schon draußen, ne? Thompson auch. Und dann ist, da zahlt sich's aber wieder aus, eben diese Bissigkeit, diese Zähigkeit zu haben. Und das, was ich halt vermisse bei österreichischen Topspielern, dass die wirklich bis zum Schluss nie aufgeben und im Gegenteil wirklich kämpfen. Du siehst, mit welcher Leidenschaft die dranbleiben und das zahlt sich halt irgendwann dann einmal aus. Und auf einmal bist ein Doppel-Doppelsieger quasi, nicht? Mit dem Doppelerfolg, mit dem Max Purcell noch dazu. Und warst jahrelang eine graue Maus. Also jeder Thompson, ja, Thompson, lieb und nett, herzig, aber jetzt kann man sagen, okay, hat dem Nadal auch schon mehr zugesetzt, aber das war ja nicht wirklich aussagekräftig nach der langen Pause vom Rafa. Aber da haben wir auch schon gedacht, der spielt eigentlich besser, als ich je gesehen und erwartet habe. Kann man wahrscheinlich so auch nicht vergleichen miteinander, aber irgendwo diese Entwicklung und dieses Dranbleiben, was bis zum letzten Ball, bis zum letzten Moment, das ist halt schon sehr imponierend und es zahlt sich aus.
Ja, gerade auch gegen Zverev, also da würde ich dem Zverev gar keinen Vorwurf machen wollen, weil es heißt ja oft, dass Zverev in den entscheidenden Phasen zu passiv ist und 3 Meter oder 4 Meter hinter der Grundlinie steht, aber das war gar nicht so in dem entscheidenden Tiebreak. Der Thompson ist seinen Bällen nachgegangen, der Zverev ist nachgegangen. Ein bisschen Pech hat er gehabt, aber dieses Kämpfen ist natürlich Wahnsinn. Der Thompson ist 29 Jahre alt. Bis jetzt wirklich am bemerkenswertesten fand ich, war sein großartiger Schnauzer, den er teilweise gehabt hat. Jetzt ist leider der Bart ein bisschen kürzer. Und ich finde es super, dass der so spät noch ein Turnier gewinnt. Und okay, Los Cabos, kann man sagen, ist nur 250er, ist auch nur 250er. Ich habe allerdings gehört, ich weiß nicht, wer es erzählt hat, dass dieses Turnier, die müssen sich so eine Mühe geben dort, das muss Annehmlichkeiten für die Spieler bringen, die von einem anderen Stern sind. Und warum nicht? Es war grundsätzlich gut besetzt mit Zverev, mit Rüd, mit Tsitsipas, die ja auch im Halbfinale waren. Und ich war dann schon ein bisschen überrascht, dass in diesen 3 Stunden 40, dass Kaspar Rüd das nicht gewonnen hat. Aber all the power to Jordan, wie wir hier in Frankreich sagen.
Ja, ich auch. Mir hat der Rüd sehr gut gefallen. Ich habe auch das Gefühl gehabt, dass sich der jetzt irgendwie am Riemen reißt. Zwischenzeitlich ist eh schon Zeit, weil ich schon glaube, dass der eigentlich dauerhaft in die Top 10 gehört. Und der hat ja für sein Level relativ mäßig gespielt in den letzten, eigentlich schon das letzte Dreivierteljahr. Aber ja, jetzt ist er wieder Nummer 11, glaube ich. Also ja, ja, und das war auch für mich überraschend. Ne? Und wenn man jetzt noch ein Turnier anspricht, ich meine, mit dem Kachanov als Sieger kannst du da auch nicht unbedingt rechnen. Ja, obwohl das dann natürlich, da ist dann schade, dass dieser Effekt nicht weitergegangen ist. Aber da muss ich zugeben, das habe ich leider nicht gesehen, das Finale. Gegen den Menzig, vielleicht war er ja schon irgendwie müde oder was. Weiß
nicht. Naja, der Kachanov hat es geschafft, dass er zweimal hintereinander in einem Match hat Hybrid 14-12 gewonnen hat. Halbfinale gegen Popperin. Also natürlich kann man einen 14-12-Satz jederzeit auch verlieren. Und was weiß man, ich hätte mir auch gewünscht, dass der Menschik das gewinnt, einfach nur das zu sagen kannst, okay, der ist ein junger Kerl, er hat jetzt mal den ersten Rucksack, den ja alle mitbringen, das hat er mal abgehakt. Erster Turniersieg, weil das dauert ja. Heute, gerade vorhin, spielt Schapovalov gegen Murray und der Häuser Paul hat es kommentiert, gemeinsam dann am Ende mit dem Stefan Hempel bei Sky und Paul hat natürlich völlig recht und der Stefan auch. Wenn man mal drüber nachdenkt, dass Denis Schapovalov bis jetzt exakt ein Turnier gewonnen hat, nämlich in Stockholm in der Halle, auch ein 250er, da denkst du dir, das kann ja nicht sein. Wie schwierig das dann doch am Ende des Tages ist, ein Turnier auf der ATP-Tour zu gewinnen. Und das hätte mich gefreut für den Menschik, wenn der das jetzt früh schon hinter sich gebracht hätte. Einfach nur so.
Ja, also für mich auch, ich hab habe ich mir auch gedacht. Ne? Und dann, ich meine, lassen wir die Damennote, die besprechen wir ja traditionellerweise meistens dann
nach der
separat.
Pause. Nach der Pause.
Ja, nach der Pause, genau. Aber sonst bin ich da auch ganz, also das ist schade, dass auch der Fonseca, ja, hat er dann verloren, aber irgendwie, wenn man dann so einen sieht und ist begeistert, möchte man, also Mann, ich würde den dann halt gern noch ein, zwei Mal gewinnen sehen. Ne? Und dann, ja, der Gegner natürlich, dem ist es wurscht, der denkt sich, super, Bürscherl muss da erst einmal gewinnen und das stimmt ja auch. Ne? Katschanov, sechstes Turnier gewonnen, oder?
Ja, so genau. In etwa. Und hat letztes Jahr, glaube ich, in Shuhai gewonnen, aber davor war diese ewig lange Durststrecke nach Paris-Bercy, 2018 muss es gewesen sein. Ja, hätte man auch gedacht damals, dass der so richtig durchstartet. Und dann, fast wie beim Dimitrov, dauert es Jahre, bis er endlich wieder was gewinnt. Zu Fonseca nur noch eine kurze Geschichte. Ich habe zu wenig aufgepasst, aber ich war ja in Turin bei den ATP Finals und das hilft dann schon vielen was. Der war dort halt als Trainingspartner und hat die ganze Woche mit den weltbesten Spielern trainiert. Das macht dann halt besser. Und ich weiß nicht, der Joel Schwärzler, geben wir ihm noch ein bisschen Zeit. Der ist körperlich auf keinen Fall noch so weit wie Menschik. Vielleicht wird das auch nie werden. Muss er vielleicht auch gar nicht, weil das sehen wir jetzt ja bei Alcaraz, der schon sehr verletzungsanfällig ist, der auch so ein Bär ist. Aber der Joel soll sich auch mal locker reinspielen jetzt, oder nicht locker, sondern soll sich ein bisschen vorspielen. Und naja, dann kommt er halt ein, zwei Jahre später nach dem Fonseca in hoffentlich ungeahnte Höhen.
Ja, also ich glaube, ja, da kann man jetzt nicht viel sagen. In Wahrheit ist es aber jetzt höchste Eisenbahn, wer diesen alten Sager noch kennt für ihn, dass der jetzt einmal bei den Herren ein bisschen abliefert.
Ja, ja, aber dann ist natürlich wieder, letztes Jahr, du warst doch in Bad Waltersdorf beim Challenger, oder? Warst du dort?
Ja.
Da hat er den Sieg im Grunde genommen gegen Ramos Vinojas auf dem Schläger. Und das ist natürlich ein alter Fuchs, der Ramos Vinojas, und hat es dann noch gedreht. Aber so ein Sieg wäre, glaube ich, das wäre eine lässige Initialzündung gewesen.
Ja, aber, und das sind aber dann schon fast Muss-Siege im Vergleich mit den anderen eben. Ne? Naja. Das ist eine ähnliche Situation. Der spielt dort in Rio, kann zu Fuß gehen von seinem oder mit dem Radl fahren in das Stadion, ist dort zu Hause. Alle sind dort unterstützend. Das wird jetzt für unseren Vorarlberger in Waltersdorf nicht der Fall gewesen sein, aber trotzdem eine Art Heimvorteil, das ist eigentlich eine aufgelegte Partie und die muss er holen. Ohne Wenn und Aber. Nicht? Und das ist halt, andererseits, vielleicht war das, wie gesagt, vielleicht war das jetzt einmal ein Höhenflug und der gewinnt jetzt zwei Jahre gar nichts, der Herr Fonseca. Auch da muss man es erst einmal bestätigen. Aber ansonsten wieder noch einmal, wie knapp das alles ist. Und das muss ja auch Mut machen, gerade so einem Mann, wie du sagst, dem Schwärzler. Und natürlich finde ich das auch super, wenn dort in Turin du dabei bist als Hitting-Partner und dann vielleicht auch deswegen Rückschlüsse ziehst, wie gut du schon bist, aber dann stolz bist und darauf aufbaust. Ne? Also das ist ja auch ein schöner Effekt. Wenn du merkst, vielleicht haben die Trainingssätze gespielt und er hat sogar da und dort was gewonnen, ist ja alles drin und er sagt, da gehe ich hin, da fühle ich mich zu Hause und ich werde noch besser werden sogar. Ja?
Jetzt zu den Frauen, allerdings nach einer kurzen Pause.
Was gibt es Neues? Wer wird wem in die Parade fahren? Wir blicken in die Glaskugel.
Ja, auf der WTA-Tour, auf der WTA-Tour wird ja gewürstet, wie man so schön sagt. Würsten ist ein schönes Wort, weil
Was wird?
Gewürstet. Ich hab's nicht verstanden. Es wird gewürstet, so richtig. Also es wird.
Das habe ich noch nie gehört. Also das musst du jetzt auch mir erklären.
Wirklich, bitte. Das ist was Steirisches. Ja. Es wird gewürstet. Also es wird nicht gekleckert, sondern geklotzt, weil es früher mal war es ja so, Doha und Dubai haben sich abgewechselt. Eines war 1.000er, das andere ist 500er und das war von Jahr zu verschieden. Jetzt hat die WTA gesagt, wurscht, wir machen 2.000er. Davor war das 500er in Abu Dhabi. Danach ist jetzt diese Woche wieder 500er. In San Diego, also wer Punkte sammeln möchte, ist gut bedient, aber natürlich sind nicht alle am Start und irgendwie kommt es mir so vor, wenn man ein bisschen schaut, was da los war, jetzt in Dubai, sag gerne gleich was zur Siegerin, zu Jasmin Paolini, aber gerne auch später. Sabalenka scheidet gegen Vekic aus, hat glaube ich, was 3-1 im zweiten Satz geführt oder 1-0 und dann kein einziges Game mehr gemacht oder so ähnlich. Ganz schlimm, Rybakina kann nicht antreten, weil sie krank ist. Und Swiatek verliert gegen Kalinskaya. war komplett überrascht, wie die Kalinska gespielt hat, nämlich sehr gut. Aber kann natürlich auch sein, dass die Świątek müde war. Also meine Frage ist, glaube ich, Andi, glaubst du, dass in diesem frühen Stadium der Saison schon so etwas wie eine ganz kleine Überspieltheit bei manchen Spielerinnen festzustellen ist?
Das nicht. Es ist so eine Zwischenphase. Nicht? Jetzt geht es dann bald auf Sand. Und dieser erste Hartplatz-Klassiker ist ja jetzt schon vorbei. Irgendwie, dann haben da welche passiert. Also da kann man sich dann schon solche Leute manchmal holen. Aber ich glaube auch, dass die einfach überrascht war, die Świątek. Und Sabalenka habe ich nicht gesehen, klingt wieder mal so, als wäre sie vielleicht nervlich auch mit sich selber beschäftigt gewesen, vom Resultat her, aber das traue ich mich nicht zu sagen, weil ich sie eben nicht gesehen habe. Und sonst natürlich, auch da wäre der Effekt für mich gewesen, so lieb diese Paolini ist, die ist ja sympathisch und alles und wirklich, wirklich super, super Athlet und so, aber in Wirklichkeit hätte ich dann schon gern die nicht wieder eine unvollendete Story gehabt, inklusive Finalniederlage von einer, die das auch wieder schon fast gewonnen hat. Ne? Also schöner wäre gewesen, die hätte sich da durch, Kalinskaya, dann ist das ein großer Name und so. Paulini ist wie alt, ich glaube 27, 28. Mhm. Also auch da hast du diese Beständigkeit, diese Zähigkeit auf der anderen Seite, was auch bewundernswert ist. Ne? Aber wenn du das gesehen hast, und da habe ich ein bisschen was gesehen, habe ich schon das Gefühl gehabt, dass die das dann auch ein bisschen hergegeben hat. Die andere.
Ja, es ist lustig, weil Paolini ja auch ungefähr in Größenregionen von Sebastian Baez agiert. Halt auch, das ist ja das Spannende. Ja. Ich mag ja der Rybakina nicht zuschauen. So gut sie Tennis spielt, aber die profitiert, die macht das ja brillant, wie sie mit ihrer Höhe, mit ihrer Größe arbeitet, mit Aufschlag und mit Vorhand. Aber irgendwie taugen mir die kleineren Spielerinnen und Spieler, weil ich selber klein bin, taugen mir fast ein bisschen mehr. Und das, was die Paolini aus ihren Möglichkeiten macht, ist ja, sie ist Sara Errani-mäßig, möchte ich fast sagen. Wer sich noch erinnern kann. Sie spielt ja auch noch.
Ja, das ist auch ein super Gedanke, Jens. Und da habe ich mit dem doch schon sehr routinierten Herrn Metzger fast einen Wickel gehabt, weil der ja keine andere Meinung duldet. Und ich habe nämlich gesagt, dass es wurscht ist, es werden schon wieder kleine Spieler kommen. Und der hat behauptet, es hat kein kleiner, also wobei klein, ja, um 1,70 oder so, also... Und bei Damen unter 1,60, also die brauchen gar nie wieder. Und das ist halt wirklich die Gegenthese. Natürlich ist das möglich und natürlich bin ich auch bei dir, dass so jemand, es ist ja auch völlig klar, viel mehr kämpfen muss, weil die Wege länger sind und alles. Ja. Das kann man sagen, gut, in den kleinen, wirklich kleinen Schritten, in beim Feintuning haben sie es vielleicht leichter aufgrund der Leichtfüßigkeit und so, aber von Hebeln, Aufschlägen und so, Alles andere ist da sicherlich kein Vorteil. Ne? Und dann ist es natürlich schön, da erinnern wir uns an die kleine Sanchez oder den Chang. Es war ja auch imponierend, wie die über den Platz gewieselt sind und was die alles noch erwischt haben. Damals halt war nicht nur mein Eindruck so, dass du noch mit so einer eher doch defensiv orientierten, also aus der Not defensiv, weil die immer attackiert wurden, Taktik dann auch viel gewinnen kannst mit Geduld. Ne? Heute wird das immer schwieriger und gerade deswegen ist es bewundernswert. Aber da habe ich dem Metzger ja wirklich widersprechen müssen. Es wäre interessant, wie du das siehst. Von der Chancenaufteilung klein-groß sozusagen.
Ja, das braucht was Besonderes, finde ich. Und Philipp Kohlschreiber zum Beispiel war ja auch nicht besonders groß. Er ist, meine ich, größer als Diego Schwartzmann, aber was der Kohli halt mit seinem wirklich brillanten Tennisspiel konnte, war viel Wettmann, sogar beim Aufschlag. Und es wird immer wieder Ausreißer geben, glaube ich. Aber wenn man natürlich sieht, wer bei den Frauen gerade so dominant ist, okay, die Świątek, zu der sage ich dann gleich noch was, aber Sabalenka und Rybakina, das ist schon auch ja, beeindruckend, glaube ich, wenn du da als Gegnerin, wenn du einen Kopf kleiner bist und gegen die aufs Platz gehst, wie du die Sela gegen Ivo Karlovic. Nicht ganz so schlimm vielleicht von der Relation her, aber... du musst halt wirklich crafty sein und wie du vorhin so schön gesagt hast, das Geile an der Paolini ist ja, dass sie wirklich so lang dran geblieben ist und jetzt dafür belohnt wird. Nicht nur finanziell, sondern einfach mit einem wunderbaren Triumph, ist ein Tausender. Genauso wie Camilla Giorgi, der viele Dinge wichtig sind, nur der Tennissport nicht, vor 3-4 Jahren einmal in Kanada das Tausender gewonnen hat. Da sag ich auch, ja, thank you very much und ist eh gut. Ja, passt ja. Die haben halt alle nicht denselben Anspruch. wie die Sabalenka oder wie die wie wer auch immer oder wie die Świątek, dass sie halt Nummer 1 der Welt werden wollen, sondern ja, ein riesen Turniersieg, der reicht dann. Ich habe heute mit meinem Bub wieder den Publik angeschaut, gegen wen hat der nochmal gespielt? Gegen Machac, genau, in Dubai. Hat 7-6 im dritten
Satz gewonnen.
Hat den Tiebreak im dritten Satz gewonnen.
Und dann sage ich zum Griebchen.
Ja, und dann sage
ich, du auch.
Ich auch mittlerweile. Ja, dann sage ich zum Robin auch, ja, es ist halt so, dass der Publik wird nie beim Grand Slam Turnier weit kommen, es sei denn, er hat in Wimbledon wirklich eine unfassbar gnädige Auslosung in den ersten drei Runden und spürt sich dann. Aber Best of Five ist einfach nicht seins. Aber der Publik spielt gerne Tennis, der hat gerne einen Spaß. Es macht Spaß, ihm zuzuschauen, finde ich, weil man halt nie weiß, was kommt. Und der hat in Halle gewonnen letztes Jahr. Vielleicht gewinnt er mal der Tausender. Ich glaube es eher nicht, aber es ist wurscht. Solche Leute braucht der Tennissport halt auch. Und ich weiß gar nicht, wie ich jetzt von der Paolini auf Publik gekommen bin. Aber ja, es ist, ich freue mich für die Italienerin, ganz ehrlich. Also für die Paolini. Ja, die Geschichte wäre schöner gewesen, wenn die Qualifikantin gewinnt. Aber ich habe auch mit dem Ergebnis gut leben können.
Du hast jedenfalls ein schönes Promotion geliefert, völlig unbewusst. Und zwar würde ich sagen, two and a half men. Weil du hast gesagt, du und dein Bub, also sind es quasi der Publik, ja. Der Bub und sind es quasi two and a half men, kann man sagen. Ich weiß aber nicht, wie alt dein Bub ist. Also ich will ihm nicht Unrecht tun, wahrscheinlich ist er eh schon größer als du.
Er ist sportlich größer als ich, er ist 23 und hat mich in der Größe ungefähr eingeholt, in der körperlichen Größe.
Aber ja, dann
sportlich ist er mir
weit voraus. Dann nehme ich das wieder zurück. Er ist natürlich ein junger Mann in Wahrheit.
Ja,
ne? Gut, aber ich stimme dir voll zu und ich finde den auch sehr sympathisch und vor allem lustig, aber nicht ungut. Also,
genau.
Also, und diese, das gefällt mir sehr gut. Der hat einen Entertainment-Wert, irgendwie hat er auch die Fähigkeit, über sich selber zu lachen. Manchmal schaut es leider so aus, als wäre es ihm fast wurscht, aber ich glaube, da geht es dann auch den Gegnern so. Und der ist ja auch einer, der kann zurückkommen ins Spielen. Also, der kann dann vielleicht den anderen schon in Sicherheit wiegen, weil er zu oft von unten serviert und seine Spassetteln macht. Aber zum Schauen ist das natürlich fantastisch. Das möchte ich schon anmerken. Und das ist ja das Schöne am Tennis, diese Überraschungsmomente, die leider sonst immer seltener werden. Aber wenn einer Handel hat, so wie er, und das auch einzusetzen versteht, muss ich sagen, sensationell. Ich muss jetzt schauen, wo der steht. Ich glaube, er ist schon unter 20, oder?
Ja, also gut, das
ist natürlich stark gespielt. Zuletzt.
Er hat ja Halle gewonnen und im Herbst hat er dann auch noch ein Hallenturnier gewonnen. Bin mir nicht ganz sicher, es war glaube ich irgendwo in Frankreich. Gut. So, wollen wir ein Wort noch, wir müssen zwei Wörter noch verlieren. Erstens, erstmals seit Bestehen der Weltrangliste keine einhändige Rückhand unter den Top 10.
Aber das haben wir letztes Mal
besprochen. Ja, okay, dann haben wir das besprochen.
Habe ich vergessen. Wir können uns noch einmal
besprechen. Nein, machen wir nicht. Nein. Dann besprechen wir was anderes und da musst du mir jetzt ein bisschen helfen. Eine österreichische Tennislegende ist in dieser Woche 75 Jahre alt geworden. Deine beste Hans-Kari-Geschichte bitte, wenn es eine gibt.
Oh, meine persönlich beste war das Semifinale in der Wiener Stadthalle. Ich glaube, er hat auf dem Weg dahin auch Thomas Smith geschlagen. Oder täusche ich mich jetzt und das war im Federation Cup. Aber auf jeden Fall, das war so surreal für den Stand des damaligen österreichischen Tennis. Bei allem Respekt auch von Peter Feigl, Peter Pokorny, Hans-Peter Kandler, die Jungen damals, sie sind so alt wie ich, Stiegler Pils, ja, also die Jugendlichen, die da halt mitgenannt wurden. Und auf einmal ist der Kari da im Semifinale in der Stadt, weißt du was, das war das Unfassbarste, was es gibt. In einer Ära, wo Stan Smith, der junge Lendl, wer da alle dominiert hat, Brian Gottfried und wirklich Vitas Cerulaitis ist. Und auf einmal ist der Kari, da denkst du, na, jetzt weiß ich es wieder, entschuldige, den Heinz Günthert hat er geschlagen und der war auch schon Weltklasse. Der war aber natürlich nicht nur mir, der hat ein bisschen so arrogant gewirkt damals als Spieler, der Günthert, also den hat man eh nicht wollen in der Stadthalle. Und der Kari hat dort einen Lauf geschoben. Der Hansi war nur leider auch einer, der diese viel zitierte österreichische, diese Achillesferse hatte, dass, wenn du glaubt hast, jetzt muss er es gewinnen, hat er selber hat er selber daran gezweifelt und dann viele solche Spiele verloren. Und dann war es halt leider so, das ist bis heute so, so sehr ich ihn mag, dass der halt immer war alles andere schuld. Und das ist halt mittlerweile, wenn du selber dann ein bisschen reflektierter wirst, passiert mir auch noch, das sagt es immer so leicht über den anderen, aber auf jeden Fall, das der Kari, ja, und er war der Erste, das muss man ihm lassen damals, das weiß ich noch vom Grünedel, der hat mir immer die Geschichte erzählt, mit denen in den Augen, wie schön und lustig das war und auch wie unfassbar, dass der Kari einmal angerufen hat und ins Telefon geschrien hat auf Kärnten, ich hau in der Stase geschlagen, ich hau in der Stase, im breitesten Kärntnerisch und alle haben geglaubt, das ist ein April-Scherz. Ja. Also daran sieht man die Unmöglichkeit und das war halt damals schon, und der Hansi war auch ein bisschen so wie der Horst Koff, also der hat auch polarisiert. Der Feigl war eher so auf Playboy, ein bisschen in Richtung Gerolaitis, die mochten sich überhaupt nicht, das war also der Beginn dieser österreichischen, eigentlich deppert aus der Sicht des, schade, weil was die gemeinsam erreichen, auch wenn man damals in der Ära Skoff Munster, das ist für mich heute noch, ich wäre leider Gottes, ich ändere es nicht mehr, aber weißt du, was da liegen geblieben ist im Punkto Davis Cup, wenn man ein bisschen zusammengeholfen hätte, aber nein, Österreich ist zu klein, da muss nur ich sein und sonst niemand und alle anderen, nur das Schlechteste wünsche ich dem, also die Schweden haben dann gezeigt, wie es anders geht, ne? Sich gegenseitig anzuheben, aber das ist halt auch leider bis heute teilweise noch unsere Mentalität. So, jetzt bin ich weit vom Kari abgekommen. Erzähl du was vom Kari, wie hat er dich beeindruckt?
Nein, um Gottes Willen, deswegen habe ich dich gefragt. Ich habe, Hans Kari war im letzten Jahr beim Davis Cup in Schwächert war das, glaube ich, in diesem Multiversum gegen Portugal und dann sagt jemand, da schaut der Kari Hans da drüben und ich hatte ihn davor schon gesehen. Aber ganz ehrlich, ich hatte ihn da nicht erkannt. Ja, wie man sie mir dann gesagt hat, dann habe ich natürlich gewusst, okay, das ist der Hans Kari. Ich war damals noch nicht, ich bin eingestiegen mit Björn Borg 1976 ins große Tennis, ein bisschen davor Guillermo Vilas, auch jemand, der ein Stirnbandel gehabt hat. Und bin dann direkt von Björn Borg im Grunde genommen auf Mats Wilander und Stefan Edberg übergegangen. Und fürs österreichische Tennis habe ich mich, so traurig das ist, erst richtig begeistern können, dann mit Thomas Muster in Hilversum 1986 war es,
ja,
glaube ich.
Du bist so jung, aber das ist ja kein Fehler. Ja, also das ist einfach, weil ich kann mich noch gut erinnern, auch meine Anfänge beim Fernsehen, da gab es dann auch einmal, ich weiß nicht, ob es in Telfs war, irgendwo ein Finale österreichischer Meisterschaften, Feigl, Kari, und die haben sich da herumgegurkt und beide waren ja, also wenn man das vergleicht mit heute, totale Autodidakten, ja. Die haben schon Trainer gehabt, aber allein die Technik vom Kari, damit kannst, also das ist wirklich, entschuldige, bei allem Respekt, ein Wunder, was der überhaupt erreicht hat mit so einer Technik, ja. Aber er war halt Linkshänder, er war irgendwie gefernst, ein Gefühl hat er gehabt, ein gutes, schnellen Ball gar keinen, der Feigl hat gut serviert und gut voliert und ist dauernd nach vorn gestürzt, auch das war gut, sogar auf Sand, aber irgendwo. Und dann gab es einmal das möchte ich noch sagen, das war also der schönste, glaube ich, persönliche Triumph bei aller Antipathie mit dem Feigl, den der gehabt hat, dass er in Lagos sein einziges Grand Prix-Turnier, der Kari nämlich, dort gegen einen Feigl gewonnen hat. Das waren zwei Österreicher im Finale und das war so der Beginn meiner, da war ich noch nicht einmal wirklich, da war ich Assistent und so, aber ich habe halt alles, ich habe mich interessiert, ich bin da hin, natürlich nicht nach Lagos, aber sonst zu jedem Meisterschaftsspiel nach Schwächert zum Kari und dann Blau-Weiß mit dem Feigl und dort und da und der ist talentiert und da und dort. Also da war ich schon immer dabei und habe jetzt sehr viel gewusst, aber das ist auch in Österreich so belächelt worden, naja, oder halt einmal, naja, irgendwo in Afrika bei den Bloßfüßigen, trotzdem, also was wiegt, das hat's und irgendwie als Typ unverzichtbar, der Hans Kari. Schade finde ich, er war ja dann auch unter dem Ronny Leitgeb eine Art Assistenztrainer beim Davis Cup, aber das hat vom Format her dann nicht ganz hingehauen. Also ich weiß nicht, was da die Ursachen waren, jedenfalls hat das nicht lang gedauert und er hat es nie selber auch nicht vorangetrieben, wirklich sein Wissen, das er ja hatte und all diese Dinge, die er erlebt hat, da sozusagen so weiterzugeben, dass junge Spieler davon profitiert hätten. Ist kein Vorwurf, war halt leider so.
Na schau, und schon haben wir doch über Hans Kari ausführlich gesprochen. Kurze Pause.
Aber wie?
Und dann unser Mitarbeiter oder unsere Mitarbeiterin der Woche.
Ein Fallrückzieher von der Mittellinie? Ein Skiflug über einen Viertelkilometer? Oder einfach nur ein sauber zubereitetes Abendessen? unser Mitarbeiter, unsere Mitarbeiterin, unser Darling der Woche.
So, bevor wir, eine kurze Frage noch an dich, und ich weiß, dass Markus Götz, der uns da gerne, ich weiß nicht, ob uns gerne zuhört, aber vielleicht ist es auch, braucht er irgendwas, um sich abzureagieren von Sky. Der Götzi hört uns ja gerne zu, und wenn ich zu Götzi gesagt habe, früher mal, letztes Jahr, dass mein Eindruck ist, dass Sebastian Korda keine Freude am Tennisspielen hat, weil er es am Tennisplatz nicht zeigt, ist meine Frage jetzt an dich, Andi. Glaubst du, dass Iga Świątek viel Freude an ihrem Beruf hat, während sie spielt? Ich meine, wenn sie dann ein Grand Slam Turnier gewonnen hat, ja, aber für mich ist sie das komplette, aber wirklich das diametrale Gegenteil zu Alexander Bublik. Beim Bublik sagt man, der hat ein Hetz. Natürlich ist Bublik bei weitem nicht so erfolgreich, aber ich glaube nicht, dass die Świątek, sie vermittelt zumindest nicht den Eindruck, als ob sie ein Hetz hätte. Was glaubst du?
Ja, das ist eine interessante Frage, Jens. Ich habe sie mir unlängst selber auch gestellt, und dann bin ich nämlich, also es gibt ein paar so Mindset-Coaches, ja, so à la Muratoglu, aber in der Mindset-Schiene, wo ich sehr zu Hause bin und mittlerweile mich dort auch einbringen darf, was mich sehr ehrt, und da haben wir eine Diskussion gehabt. Da hat einer so oberlehrerhaft also behauptet, Champions, und deswegen passt das jetzt und deswegen sage ich es jetzt, also Champions müssen für ihn auch quasi gut educated sein und höflich, und da sage ich, du, da gibt es hunderttausende Gegenbeispiele, von McEnroe angefangen über Connors, über denen vollkommen wurscht war, A, ob sie beliebt waren, und B, sondern da geht es darum, auf höchstem Niveau sozusagen ums Leben zu fighten, und da ist es denen wurscht, ob die, wie die ankommen und wie sie wirken. Das ist ja auch ein interessanter Aspekt, ja, Eigenwahrnehmung, Fremdwahrnehmung. Ich glaube, wenn der McEnroe sich jetzt sieht, er hat dann halt das Glück gehabt, dass er der Einzige war, dass er sehr, sehr erfolgreich war, und dass er dann aus diesem Saga You Cannot Be Serious, weil alle Leute gelacht haben und geglaubt haben, das war Show, jetzt sozusagen noch seine Marke angehoben hat. Aber in Wirklichkeit war auf dieser Kreuzung bis zum Gehtnimmer. Aber deine Frage war, und da habe ich gesagt, ich habe auch nie das Gefühl gehabt, dass dem McEnroe Tennis spielen per se Spaß macht. Ich glaube, dass dem aufgrund seiner seltsamen, und das ist noch gelinde gesagt, Persönlichkeitsstruktur bis heute sehr, sehr seltsam und eigen, ja, und sehr grenzwertig, wirklich mehr Spaß gemacht hat, dass er die Entwicklung veranstaltet hat, ganz einfach. Aber ich glaube nicht, dass der, und schau, auch ein Agassi, der das in dem Buch Open schreibt, dem hat das Tennis lange Zeit keinen Spaß gemacht. Mhm. Und in so einer Phase kann jetzt natürlich auch die Świątek sein. Ich glaube, dass solche Phasen jeder hat. Ich glaube auch, dass sie Dominic Thiem leider hat im Moment. Und das ist etwas, wo du dann wirklich dich wieder zurückversetzen solltest in die eigene Kindheit, wo alle sagen, naja, warum habe ich denn eigentlich angefangen? Das ist ein Spiel gewesen und das hat mir so einen Spaß gemacht. Und wenn das nicht wieder in dir aufsteckt und du das auch nicht schürst, dann schaut es halt so aus, wie du völlig zu Recht jetzt bekrittelst. Und ich mag das auch nicht sehen, wenn ich da zuschaue. Ja? Aber es ist anscheinend so, und mehr fällt mir jetzt dazu nicht ein. Ja. Richtiger Psychologe bin ich keiner, aber es hat natürlich alles was für sich. Ja. Und auch diese Leute, die ausschauen, als wäre es die ärgste Strafe, gewinnen trotzdem was. Ja.
Naja.
Das ist so. Siehe auch Kyrgios. Ich weiß nicht, ob der sagt ja, warum hat der Depressionen? Warum? Ich glaube, weil das Spiel selber ihm zu wenig Spaß macht. Und weil er dann in diese Tretmühle kam, auch von außen viel mit beeinflusst, irgendwie dadurch noch eigener wurde, um sich sozusagen zu schützen vor der ganzen bösen Welt, inklusive, weil er auch nicht sehr, finde ich, naja, das ist jetzt, sage ich nichts, aber weil er halt da auch einsteigt, immer auf diese Dinge im Internet, dass er gleich wieder in die Opferrolle geht und so. Also da geht es nicht mehr nur um Tennis, und das finde ich schade irgendwie.
Ja, also
was Opfer, sagst du jetzt? Habe ich einen langen Monolog?
Nein. Ja. Die Opferrolle, die regt mich auch auf beim Kyrgios, ja, und dass er dann sagt, ja, also ich soll schlecht fürs Tennis sein, aber Netflix eröffnet dann natürlich mit Episoden über mich. Ja, das regt mich schon auf. Das ist halt für mich das Gegenteil vom Publik. Ja, Kyrgios vom Tennis her, ja, ist auch spannend, weil man nicht weiß, was als nächstes kommt, aber das ist halt auch zumeist negativ. Immer dieses Verfolgtsein, ja. Das hat der Publik halt überhaupt nicht. Naja, anyway.
Ja, das stimmt. Ja, aber auch Jens, aber denken wir zurück. Also auch, ich weiß nicht, ob es dem Borg immer Spaß gemacht hat, der war ja überhaupt nicht durchschaubar, aber der Lendl ist für mich ein klassisches Beispiel, der hat doch immer ausgeschaut, wie, also als wäre es teilweise auch eine Strafe, Tennis zu spielen, und deswegen revanchiert er sich und aus Rache muss jetzt der Gegner büßen. Am besten du schießt ihn von 2 Metern genau durch den Nabel, wenn es leicht geht. Also irgendwie so, und auch der Connors war ja, weiß nicht, woran die Spaß gehabt haben. Und dann ist die Frage, ob das eben, das ist wahrscheinlich wie in jedem Beruf, uns macht es auch nicht jeden Tag Spaß. In Wahrheit, es fuckt uns an, aber warum machen wir es, weil wir dann doch noch Leidenschaft haben? Also ich meine jetzt nicht nur uns zwei, sondern gesamtheitlich. Ne?
Mein Mitarbeiter der Woche ist, ich weiß, du hättest ihn wahrscheinlich auch genommen, aber allein des Samstages in Los Cabos, wegen der bei uns dann der Sonntag war, es muss Jordan Thompson sein. Doppel- und Einzelsieger in Los Cabos. Erster Einzeltitel im Alter von 29 Jahren. Nummer 32 in der Welt. Neues Career High. Und alles in allem ein lässiger Typ. Was soll man sagen? Und deshalb mein Mitarbeiter der Woche, Jordan Tomo, wie er auf X genannt wird.
Mhm. Ja, ich habe eher jetzt einen nachdenklichen Aspekt, weil natürlich auch die Ähnlichkeit dieses ganzen Theaters zeigt, in der wir uns befinden. Mein Mitarbeiter ist leider zum letzten Mal und war es auch noch nie, der Herr Tom Barnes, der immerhin jahrzehntelang wie ein Sir für die ATP gearbeitet hat und auch on Tour war und auch ein Sir einfach halt gewesen ist und auch eine wichtige Persönlichkeit im Tennis, deswegen. Deswegen möchte ich das heute einmal sagen und machen.
Das waren die Daily Nuggets auf sportradio360.de. Ihr wollt uns unterstützen? Prächtige Idee! Einfach eine Mail an steilpass@sportradio360.de schicken und ihr bekommt alle Infos. Und versäumt nicht die Big Show. Jeden Donnerstag neu.